Weil ich habe keine Worte dafür, ja? Danke. Dankeschön. Und zwar ist das Thema unserer... Dankeschön. Macht ihr die Folien? Das Thema, das ungelöschte Feuer, wie wahre Liebe wirkt, zwischen gesellschaftlicher Kälte, modernen Fragen und Jesus seinem radikalen Herzen. Ja, mich bewegt schon länger etwas, wirklich länger etwas, und ich habe das hier in die Predigt heute eingebaut, das, was mich bewegt. Und zwar kommen wir ja heute oder jeden Sonntag eigentlich, ja, wenn es vielleicht auch nicht jeden Sonntag, aber wenn wir zusammenkommen, egal ob das hier Sonntag in der Gemeinde ist oder in kleinen Gruppen oder woanders, unter Freunden, ja, dann kommen wir doch so zusammen, nicht als Pflicht, oder? Meistens doch nicht als Pflicht. Manchmal vielleicht ein bisschen, das kann schon mal sein, ja, dass man einfach aus Gewissenhaftigkeit auch Dinge tut und zusammenkommt. Aber der meiste Teil kommt doch zusammen, weil er das möchte und weil er das will. Weil er vielleicht auch auf der Suche ist nach etwas. Und weil er weiß, Mensch, irgendwie, da habe ich immer wieder was gefunden. Da spüre ich etwas bei dem Zusammenkommen. Ein Ort, an dem wir einfach, an dem man sein kann. An dem wir sein dürfen, so wie wir sind. Und angenommen sind. Atmen dürfen, ohne Maske, ohne Leistung. Jesus hat einmal an einem windigen Tag, Moment, ich suche die zweite Folie. Könnt ihr die nächste Folie einblenden? Jesus hat einmal an einem windigen Tag zu seinen Freunden gesagt, und dabei hat er die Welt mit seinen Augen betrachtet um sich herum, und er hat in den Augen und an den Gestiken und wie die Menschen zusammengekommen sind, hat er einfach auch sehen können, dass da Sorgen sind. Und er sagte folgenden Satz. Weil die Orientierungslosigkeit so groß wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Was spürt ihr mit diesem Satz? Was kommt da bei uns hoch, wenn wir diesen Satz hören? Wenn wir in so einem leistungsorientierten Denken sind, dann kann es nämlich schnell passieren, dass genau bei diesem Satz, dass wir dann in so ein Leistungsdenken kommen. So ich vielleicht in die Richtung, ich muss alles tun, damit meine Liebe nicht erkaltet. Ich muss so wachsam sein, ich muss so aufpassen. Aber was könnte er denn damit auch noch gemeint haben, wenn wir das durch die heutige Leistungsbrille sehen, denke ich, dass er es anders gemeint hat, weil Jesus eben nicht diese leistungsorientierte Brille aufhat, sondern die Brille der Liebe. Und genau so, glaube ich, wollte er uns eben hier nicht irgendein Gesetz hören lassen. Ja, mit dieser leistungsorientierten Brille könnten wir in dieses gesetzliche Denken kommen oder in dieses gesetzliche Hören auch, ja, was ich alles machen muss, wie ich aufpassen muss. Ich glaube, es waren ganz, ganz zärtliche, liebevolle Worte, wo er vielleicht sagen wollte, du musst dich nicht noch mehr anstrengen. Du darfst nicht aufpassen, dass du kalt wirst. Ich passe da auf. Ich bin da. Weil Jesus spricht nämlich nicht griechisch abstrakt, er sprach und spricht auch heute noch, aber ich glaube auch heute begegnet er uns auch in unserer abstrakten Sprache, Hebräisch. Wie komme ich darauf, dass er Hebräisch zu uns spricht? Jesus ist in einer hebräischen Kultur aufgewachsen und jetzt möchte ich auch schon dazu kommen, dass das ganze Thema hier auch um die hebräische Sprache, um dieses hebräische Denken, um die hebräische Kultur geht. Im hebräischen Denken ist die Liebe nämlich kein Gefühl, das man im Kopf hat oder das einen plötzlich abhanden kommt, sondern es ist im Hebräischen sind Worte nicht wie im Griechischen, aber dazu komme ich noch. Ich habe dann noch eine Tabelle. Hier in der Folie haben wir gerade aus Matthäus 24, 12 nochmal den Vers. Und ihr könnt hier auch ein paar griechische Wörter sehen, die diesen Satz ein bisschen übersetzen, also die da etwas erklären. Ja? Im Griechischen dieses Psychistei, durch einen Windhauch ausblasen, ist dort mit drin. Die Kälte kommt nicht mit einem Knall, sie kommt schleichend. Oder Angst führt zu Mauern, der Überlebensmodus friert das Mitgefühl ein. Ich komme aber später noch mehr darauf, noch mehr dazu. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt mich was getraut und habe mal angefangen, ja, ich bin absoluter Laie da drin. Ich habe nicht studiert und ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe einfach mal ausprobiert und das auch mit ChatGPT, also mit Gemini, mit KI, ein bisschen, ja, anzufangen zu forschen, also forschen ist eigentlich auch zu groß gesagt, forschen ist was ganz anderes. Aber ich bin einfach mal auf den Weg gegangen. Ich habe vor 2 Jahren auch mal ein Buch gelesen über Hebräisch Denken und dadurch, glaube ich, wollte ich einfach mehr wissen und mehr kennenlernen. Und bitte verzeiht mir die, die ihr studiert habt und die wissen, wie Forschen geht und wie die Wissenschaft wirklich funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ich war trotzdem neugierig und ich wollte es einfach wissen und habe es mal ausprobiert und habe dementsprechend auch in die KI eingegeben, was für eine Rolle er denn oder diese KI hat. Und das war eben ein Linguist, also ein Sprachforscher, ein Professor für Sprache, für Geschichte und für Theologie und was er alles rauskriegen sollte. Das kann ich euch jetzt gar nicht alles sagen. Der Prompt, meine ich, hat so gestimmt. Und es war sehr interessant, was da rauskam. Manches davon wusste ich natürlich auch schon durch das Buch, was ich gelesen hatte. Aber ich möchte heute mit euch mal ein paar Unterschiede auch aufzeigen, wie das Griechische übersetzt wird und das Hebräische übersetzt wird. Und auf diese Bibelstelle hin. Weil ich denke, dass wir auch oft daran denken, dass wir in der Endzeit leben. Und diese Bibelstelle kam mir auch immer wieder. Genau die kam mir, dass die Liebe eben erkalten wird. Und da habe ich mir echt Gedanken gemacht. Und mir ging es tatsächlich so, ja, dass ich habe echt gebetet und habe gesagt, Papa, bitte helf mir, dass ich nicht in der Liebe erkalte. Dass ich bloß nicht in der Liebe zu dir erkalte. Ja, das wäre schon arg. Und eigentlich habe ich gar nicht so richtig gemerkt, dass sich da schleichend auch so ein bisschen Ängste eingeschlichen haben. Ja, so ganz unbewusst. Was bedeutet das denn jetzt? Ich gehe mal zur nächsten. Ihr könnt die nächste Folie reinmachen. Und ich muss euch noch was mitteilen. Mir ist eine kleine Panne passiert. Ich hätte eigentlich hier noch 2 Folien dazwischen. Die habe ich jetzt nicht. Und darum werde ich euch ein bisschen mehr erklären ohne Folie. Ja? Aber hier habt ihr schon mal eine. Und zwar könnt ihr hier wie so eine Art Tabelle sehen, die griechische Begriffe und hebräische Begriffe. Und die Übersetzung dazu. Was bedeutet wie was? Jetzt muss ich dazu sagen, im Hebräischen ist es so, dass ein Wort, und ich weiß, da gibt es auch noch andere Sprachen, wo das auch so ähnlich ist, dass ein Wort eigentlich, kann man das auseinandernehmen, und hat mehrere Begrifflichkeiten in einem Wort. Und das finde ich hochinteressant. Jetzt könnt ihr hier sehen, da steht zum Beispiel der Begriff Agape. Das kennen wir alle, stimmt's? Also jeder von uns kennt diese Agape-Liebe und weiß, okay, das ist diese göttliche Liebe im Griechischen. Ja? Im Hebräischen heißt es eigentlich nicht nur Chesed, sondern da gibt es noch ganz andere Begriffe. Die wollte ich jetzt aber nicht alle mit anbringen, sondern ich will hier bei dieser Bibelstelle bleiben. Denn da ist dieser Begriff mit dabei. Und da geht es tatsächlich um tatkräftige Bundesliebe und Verantwortung. Warum ist das da drin? Es geht in dieser Bibelstelle tatsächlich darum, Jesus hat liebevoll den Menschen rübergebracht und gesagt, dass es auch am Ende der Tage auf was ganz Bestimmtes ankommt. Und zwar eben unter anderem auch auf das Mitgefühl. Nicht alles richtig oder falsch zu, also nicht alles unbedingt richtig zu machen, weil das werden wir eh nicht schaffen. Wir werden das als Menschen nicht packen, alles richtig machen zu können. Sondern er wollte liebevoll sagen, auch das wird am Ende, also denke ich jedenfalls, ja, ich will das jetzt nicht festlegen, auch das wird am Ende der Zeit ein ganz wichtiger Punkt sein. Und das sieht man eben im hebräischen Denken und in der Sprache und in der Kultur viel mehr wie im Griechischen. Im Griechischen sind Begriffe oft sehr abstrakt, philosophisch und gefühlsorientiert. Das Hebräische dagegen ist ganz konkret, es ist bildhaft und es ist handlungsorientiert. Wenn Paulus und Jesus also über das Erkalten der Liebe sprechen, meint das im hebräischen Denken Folgendes. Aus Agape wird Chesed. Wenn Jesus sagt, dass die Liebe erkaltet oder Paulus die Selbstliebe anprangert, dann geht es eigentlich im Hebräischen um nichts anderes als um den Verlust. Um einen Verlust, nämlich dieser mitfühlenden Liebe, dieses Chesed. Es ist eben kein Gefühl, das man hat oder verliert. Es ist auch eine Tat und das ist wieder typisch hebräisch. Ja, im Hebräischen wird alles miteinander verbunden. Die tiefere Bedeutung, wenn die Liebe erkaltet, bedeutet das im hebräischen Denken nicht, dass die Menschen keine warmen Gefühle mehr füreinander hätten, sondern dass sie aufhören, füreinander zu handeln. Dass sie aufhören, füreinander einzustehen. Ich denke, ihr selber habt sicherlich selber auch noch genug andere Begriffe dafür. Diese Beziehungs- und Bundestreue lässt immer mehr nach, wird immer weniger, immer schwächer. Und was auch passiert tatsächlich, und das ist was, was im Hebräischen wirklich im Denken und in der Kultur, und ich bin sicher auch in anderen Kulturen, ganz stark auch da ist, ist dieses Füreinander. Füreinander gehen, miteinander gehen, Verantwortung auch füreinander übernehmen. Und auch das sagt dann vielleicht die Bibelstelle, dass das immer mehr nachlassen wird. Und warum wird das nachlassen? Weil es ist mir echt so wichtig, dass hier kein Zeigefinger da ist. Warum wird das nachlassen? Er sagt, wegen der Orientierungslosigkeit. Ja, weil Orientierungslosigkeit da ist. Und ich habe drüber nachgedacht und dachte, heute Orientierungslosigkeit, mein Gott, wir sind im Zeitalter der Information. Kann man da echt die Orientierung verlieren? Was meint ihr? Genau deshalb, okay, aber wenn ich jetzt ganz viel weiß und mich genug informiere, Fake? Das ist fake. Wie ist es dann mit dem Verstehen? Wenn ich ganz, ganz viel weiß, wenn ich mich ganz, ganz viel informiere, wie ist das dann mit dem Verstehen? Und das könnte auch schwierig werden, gell? Und so kann Orientierungslosigkeit entstehen. Und ich finde auch nicht nur bei Menschen, die sich nicht mit dem Glauben beschäftigen oder die sich nicht mit Jesus beschäftigen. Ganz ehrlich, ich finde auch unter uns Christen, und gläubigen Menschen kann genauso Orientierungslosigkeit entstehen. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel auf diese Wörter eingehen. Ihr könnt auch gerne auf mich zukommen und fragen. Aber eins ist mir noch wichtig. Aus Anomia, das ist die Gesetzlosigkeit, wird im Hebräischen Tora-Losigkeit. Wir wissen, was das bedeutet, Tora, ja? Und da antwortete mir die KI, fand ich irgendwie echt lustig und interessant. Als Professor für Theologie, Kulturgeschichte und biblische Linguistik freue ich mich über diese präzise Forschungsanfrage. Die Schnittstelle zwischen Sprache, Kognition, also Denken und Kultur. Und ja, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Er hat das jedenfalls untersucht und hat festgestellt, dass die Sprache und die Kultur, was die Sprache tatsächlich, weil das war auch meine Anfrage, was macht die Sprache eigentlich aus der Kultur und aus den Menschen? Wenn wir darüber mal nachdenken, was macht Sprache aus uns? Viel. Ja? Sie formt uns. Sie formt Emotionen und wir sind von Emotionen gesteuert. Wir werden von Emotionen gesteuert. Wir dürfen dann immer mehr lernen, dass wir Emotionen auch steuern können. Aber wenn wir mal tiefer hineinschauen und wenn wir uns tief beobachten, können wir vielleicht feststellen, dass wir schon auch durch Emotionen immer wieder mal gesteuert werden, auch wenn wir es gar nicht so wollen. Es gibt bestimmt Emotionen, die wir nicht so begrüßen. Und jetzt sind wir in einer Kultur groß geworden, wo tatsächlich die griechische, die philosophische Sprache stark herrscht und vorhanden ist. Und worauf ich hinaus möchte, ist tatsächlich, dass wir auch lernen können, die Bibel auch im hebräischen Denken mal zu lesen, mal zu erforschen. Vielleicht was ganz Neues. Ich hoffe ehrlich gesagt mal was ganz Neues. Vielleicht wird es dann viel interessanter wieder, die Bibel und bestimmte Bibelstellen wirklich im hebräischen Denken, mit der hebräischen Geschichte auch zu erforschen. Ich habe hier eine Schablone mal gemacht. Und zwar, wir kennen alle die Gleichnisse, die Jesus gesprochen hat. Und ich finde, habe viele von euch gehört, die das auch so sehen, Jesus war immer irgendwie anders. Ja? Anders wie die Gesellschaft. Und er hat vor allem doch viele gesellschaftliche Schablonen durchbrochen. Und wir haben doch heute auch gesellschaftliche Schablonen. Und klar, natürlich sind auch gesellschaftliche Normen und Gesetzlichkeiten auch wichtig, ja. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo ich wieder zurückkomme, die dafür sorgen können, dass diese gesellschaftlichen Schablonen die Liebe erkalten lassen. Wenn ich ganz viel weiß, wenn ich mir ganz, ganz sicher bin, das ist so. Und im Griechischen sind hauptsächlich Substantive, die bestimmen. Im Hebräischen sind es die Verben, das Tun, das Machen, das Handeln. Im Griechischen sind es die Substantive, also dieses Das ist, ja, die Wahrheit und so weiter. Und ich glaube, hier hat Jesus uns allen etwas gezeigt, damals schon und auch heute. Er hat Schablonen durchbrochen, wie zum Beispiel, wir kennen alle die Geschichte, dieser samaritische Frau, die am Brunnen gestanden hat, mit der er eigentlich, gesetzlich gesehen, zu der damaligen Zeit, und wo er aufgewachsen war, was er dargestellt hat, ja, er war Jude. Er hätte mit der Frau eigentlich gar nicht sprechen sollen. Er hätte eigentlich gar nicht mit der Frau sprechen dürfen, ja. Boah, was dürfen wir alles nicht? Aber er hat es getan. Und was hat er vor allem damit getan? Was hat er denn damit geschaffen? Und das so typisch hebräisch, ja. Was hat er damit geschaffen? Er hat Nähe geschaffen zu ihr. Er ist ihr begegnet auf Augenhöhe. Ja, es ging ihm nicht in erster Linie darum, dass sie alles richtig oder falsch machen wird in Zukunft. Er hat sie jetzt gesehen, in dem Moment. Er hat sie eigentlich schon vorher gesehen, das wissen wir alle. Und er hat sie auch vorher schon gekannt. Aber der Papa im Himmel hat ihm gezeigt und hat ihm gesagt, geh zu ihr, geh genau dahin. Und das hat er getan. Und diese Frau hat Würde in Augenhöhe statt gesellschaftlicher Isolation erfahren. Und das ist das Schöne im hebräischen Denken und Kultur, ich werde es immer wieder einbauen, das, was du erlebst, und das ist das Typische, das, was du erleben kannst, das wird dich echt formen. Das wird wirklich dir etwas geben, was so leicht nicht zu nehmen ist. Oder Zachäus, wir kennen auch diese Geschichte, Annahme und Gemeinschaft, bevor er sich verändert hat. Es gibt so viele Predigten über Zachäus, ja? Viele haben bestimmt da gestanden mit offenem Mund und haben gedacht, das kann jetzt nicht sein. Der nimmt jetzt, das kann nicht sein, der geht zu Zachäus, der uns ausbeutet. Kann das sein? Ja. Ja, auch den hat er gesehen, ja? Er hat gesehen, was eigentlich im Herzen vorgeht. Er hat gesehen, was passiert durch Strukturen, Gesellschaften, also Gesetze, die nicht wirklich ins Leben passen. Und der Aussätzige damals, einen Aussätzigen näher begegnen wie 4 Meter oder 2 Meter, ich weiß nicht, wie viel es genau war, war unmöglich, unmöglich. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ihn berührt. Er hat ihn berührt und damit hat er ihm diese berührende Hand, die das Gesetz der Unreinheit bricht, geschenkt, gezeigt, erleben lassen. Und so hat er auch uns, glaube ich, ja, für die heutige Gesellschaft, für die heutige Endzeit etwas gezeigt. Nämlich, dass es viel wichtigere Dinge gibt, wie ob es richtig ist, wie Schablonen, wie Stimmigkeiten. Und da komme ich wieder auf die Liebe zurück. Weil ohne Liebe sind wir einfach nichts. Ohne seine Liebe können wir nicht wirklich handeln in Liebe heraus. Können wir nicht wirklich begegnen den Menschen. Ja? Hier geht es um Mitgefühl. Die Fragen unserer Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, beschäftigen die euch auch so? Also mich beschäftigen die schon lange. Und es wird nicht weniger. Es kommen ja immer mehr dazu. Ja? Es kommen ja immer mehr Fragen dazu. Und wie begegnen wir Christen, die wir Jesus repräsentieren, die wir dem Papa im Himmel repräsentieren, wie begegnen wir diesen Fragen? Wie begegnen wir diesen Menschen, die vielleicht auch orientierungslos sind, ja, die einfach die Antworten noch gar nicht haben können? Und vielleicht müssen die auch gar keine Antworten haben, bekommen, sondern die brauchen vielleicht diese Begegnung, dieses Erleben, ja, dieses Fühlen können, Erleben. Das Gendern, neue Partnerschaften, moderne Familien, theologische Brillen, wenn 2 Menschen lebenslang Verantwortung und Treue wählen und vielleicht nicht verschiedengeschlechtlich sind. Ja, all diese Fragen, ich will jetzt nicht hier anbringen, was richtig und falsch ist, werde ich nicht tun, auf keinen Fall. Ich möchte einfach nur aufzeigen und habe mich gefragt, wie, Jesus, würdest du diesen Menschen jetzt begegnen? Wie würdest du uns als Gemeinde begegnen? Wie können wir das Ganze erleben? Auffangen will ich auch nicht sagen, weil dann sind wir schon wieder so stark im Tun. Ja, das ist schon wieder ein Job. Begegnen. Begegnen. Weil der Spruch der Gemeinde ist, gemeinsam, hab's nicht gehört. Gott widerspiegeln, ganz genau. Gemeinsam Gott widerspiegeln. Und was spiegeln wir wieder? Also die wahre Gefahr ist vielleicht nicht, die wahre Gefahr muss nicht die Vielfalt sein. Ja? Die wahre Gefahr kann eben tatsächlich das Denken, dass wir so stark in diesem griechischen Denken verweilen und bleiben. Und dann, weil wir es auch so gelernt haben. Ja, wir sind ja so aufgewachsen. Wir kennen es ja fast nicht anders. Dass wir dann genau einordnen und dass wir genau immer wieder unbedingt wissen müssen, wie es denn jetzt richtig ist. Was denn jetzt die Wahrheit ist. Aber wir können uns, glaube ich schon, ruhig auch fragen, ist das wirklich das Wichtigste? Ja, jetzt habe ich hier eine krasse Überschrift genommen. Ich habe noch lange überlegt, ob ich das so lasse. Es gibt schon eine Falle, auch im Griechischen. Ja? Ich denke, ich habe genug dazu gesagt und ihr könnt gerne auch noch mal auf mich zukommen. Ich habe noch einiges hier, was das Griechische und Hebräische angeht, die Unterschiede, wie sich das zusammensetzt und wie man das erkennen kann. Aber eine Falle ist unter anderem auch, wenn ich so ganz fest im Griechischen verharre oder was zur Gewohnheit geworden ist, ist ja nicht einfach, da wieder rauszukommen. Oder man muss vielleicht gar nicht ganz rausgehen, aber Dinge mit integrieren oder das Hebräische mehr leben wollen, ja? Da ist auch eine Gefahr dabei in diesem gesetzlichen Denken, dass ich immer etwas tun muss, mehr tun muss, dass das Handeln auch wichtig ist. Ich kenne einige Menschen, die mich gefragt haben, und auch ich habe mich das lange Zeit mal gefragt, jetzt nicht mehr, wie kann ich das denn eigentlich miteinander verbinden? Einerseits, und da sind wir nämlich genau bei dem Griechischen, ja? Einerseits steht da, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und andererseits sagt aber Jesus oder die Jünger, die Apostel, wenn du nicht das und das tust, dann. Das ist so typisch eingeordnet, ja, so typisch einsortiert, was du im Hebräischen eben nicht so findest. Und deshalb gibt es wirklich auch die Gefahr des christlichen Burnout, habe ich jetzt mal so genannt, ja. Damit ist nichts Böses gemeint, überhaupt nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es sein könnte, wenn wir im Griechischen immer wieder so verharren, in diesem Denken, weil wir auch unsere Kultur so geprägt ist, weil wir wirklich auch in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben. Und das wird uns nicht einfach, das prallt tatsächlich nicht einfach von uns ab, auch wenn wir uns das wünschen und wir auch dafür beten, aber es prallt nicht ab, dass wir da wirklich immer wieder schauen können und auf uns schauen und achten, habe ich noch genug von dieser mitfühlenden Liebe? Habe ich noch? Bin ich da noch unterwegs? Bin ich da noch drin? Oder brauche ich vielleicht auch jetzt mal ein bisschen Zeit? Vielleicht brauche ich mal Ruhe. Ja? Und das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und auch die Bibel spricht viel und auch Jesus spricht viel von Selbstliebe. Tatsächlich. Nur können wir es vielleicht nicht immer so rauslesen, nicht so und manchmal auch nicht so verstehen. Die deutschen Übersetzungen der Bibel sind schon auch im Griechischen übersetzt, weil es damals auch gar nicht anders gewusst war. Was ich sehr schön finde, zur Zeit ist es so, dass es wirklich eigentlich hat das sogar schon 1930 angefangen. Man ist unterwegs, wirklich das hebräische Denken und die hebräische Kultur in Bibelübersetzungen mit einzubringen, weil man erkannt hat, dass auch die deutsche Sprache eben so griechisch geprägt ist und dieses Denken da so prägend vorhanden ist. Und ich finde das sehr, sehr schön. Welche Bibelübersetzungen das sind, da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich will die jetzt nicht alle nennen. Auch im Englischen gibt es da Bibeln, die dort auch mehr auf das Hebräische eingehen. Jetzt nochmal zu der Folie. Hier kommt es eben auch auf Selbstliebe an. Auch Jesus hat darauf geachtet. Und erst habe ich eine Bibelstelle gelesen, und zwar als er die 5000 gespeist hat. Er hat die Leute alle versorgt, ja, sie haben ein Wunder erlebt. Und dann kam der Gedanke, und doch hat er für sich selber gesorgt. Und ich dachte, nee, eigentlich doch nicht, weil da sind doch 5000, die hat er gerade alle mit seinen Jüngern bewirtet, hat ein Wunder entstehen lassen, ich meine, das ist auch nicht ohne. Aber was hat er danach getan? Er hat tatsächlich alle weggeschickt. Er hat wirklich dafür gesorgt und hat gesagt, jetzt lasst alle gehen. Und er hat sich zurückgezogen. Das können wir auch immer wieder lesen. Und das hat, und jetzt komme ich nochmal zum griechischen Denken, weil das auch viel mit meinem Denken zu tun hatte. Ja, er hat, habe ich früher gedacht, er hat wieder was getan. Er ist zum Papa gegangen, ins Gebet und hat gedankt und hat sich dann vom Papa stärken lassen. Aber es war wirklich absolut dieses, er hat getan, denken. Ja, nee, heute sehe ich das Tatsache anders. Heute sehe ich, er hat erkannt, so und jetzt? Und jetzt darf ich meine Zeit haben. Er war ja immer mit dem Papa verbunden. Er hat aufgetankt. Er hat sich Zeit genommen. Wenn wir nämlich nicht genügend Selbstliebe haben, Selbstliebe ist ein göttliches Gebot, davon bin ich überzeugt. Wenn wir nicht genügend Selbstliebe für uns haben, dann wird es ganz, ganz schwer, Liebe für andere weiterzugeben und Liebe für andere zu haben. Und darum ist es so gut, wenn wir einfach darauf achten, dass wir eben nicht in so einen Burnout fallen. Was meine ich damit? Einfach zu schauen, ist dein Becher ganz voll, dass er überfließt und ich gebe von dem Überfließenden weiter. Ist meine Batterie ganz, ganz voll? Dann gib die weiter an den Speicherplatz, ja, das sind die anderen, oder ist die ganz schön leer? Und das, ja, das nennen wir halt auch gerne Achtsamkeit. Und das ist für uns alle wichtig. Blinder Aktivismus aus Angst ist keine Liebe. Selbstaufgabe führt zum Erlöschen des eigenen Lichts. Und das habe ich halt festgestellt, dass aus Ängsten heraus, ja, nicht weil der Mensch der Beste sein will. Das erlebe ich ganz, ganz selten im Christlichen. Ehrlich. Ganz, ganz selten. Sondern weil er eher aus einer versteckten Angst heraus, die er vielleicht selber noch nicht mal erkannt hat, agiert oder reagiert. Also dürfen wir auf das göttliche Gleichgewicht achten und das hat er uns auch gegeben. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Auch hier, ich denke, ich will mich ja nicht zu sehr wiederholen, aber auch Paulus hat gesagt, doch, ich wiederhole mich, damit wir es uns merken. Ja? Hier können wir es auch gesetzlich lesen. Wir können lesen, oh ja, ich liebe alle Menschen, auch wenn ich es gerade nicht kann oder ich fühle halt nichts oder ich spüre nichts, wie auch immer. Liebe ist eine Entscheidung. Aber vergesst nicht, da steht, wie dich selbst. Wie liebst du dich selbst? Wie sehr liebst du dich selbst? Mit allem, wie du bist. Wie sehr liebst du dich selbst? Leute, ich muss euch gestehen, wenn ich in den Spiegel gucke, dann liebe ich mich nicht immer genug. Ja, ich meckere an mir rum. Und dann merke ich, jetzt kannst du aufhören damit. Weil das wird dir nicht helfen und das würde ich auch nicht weiterbringen. Das bringt mich nicht ins Fitnessstudio, das bringt mich nicht dazu, das Meckern, dass ich was ein bisschen mehr für mich tue. Das Denken spielt wirklich eine große Rolle. Jesus, ich habe es schon gesagt, schickte auch mal Massen weg, ja, um für sich selber aufzutanken. Und die goldene Regel, sorge für deinen eigenen Becher, sorge für deine Batterie und dann kannst du auch tatsächlich, wie die Hebräer es machen, dieses Miteinander, dieses Füreinanderleben. Und dann kommt es nicht, weil du etwas machen willst. Das wird einfach sprudeln. Das ist einfach da. Ja, es geht nicht anders. Das muss raus. Das, was überfließt, das fließt einfach über. Versteht ihr? Und da kommen mir ganz viele Vergleiche, wo auch in der Bibel beschrieben sind. Was im Herzen ist, ja, sprudelt aus dem Mund über. Ich denke das immer wieder. Und manchmal frage ich mich auch, ist es jetzt wirklich aus meinem Herzen gesprochen oder ist es tatsächlich einfach nur Wissen? Tja, damit ist die Predigt dann auch schon zu Ende und ich wünsche euch Gottes Segen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Auch so eine tolle Stelle, ja? Auch so eine tolle Stelle, wo ich mit dem einen Denken lesen kann oder mit dem anderen, ja? Bleibt miteinander, bleiben wir verbunden, bleiben wir füreinander mit Mitgefühl, Vertrauen und ganz göttlicher Liebe. Und ich glaube, dann werden wir werden uns sowieso alle wiedersehen im Himmel. Schütze dein inneres Feuer vor dem Wind der Zeit, Vor welchem Wind der Zeit? Was denkt ihr? Religiosität. Ja. Tanke an der Quelle auf, bis dein Becher voll ist oder deine Batterie, und schenke der Welt ein weites, warmes Herz. Und jetzt würde ich gern noch beten. Ich danke auch für alle, die jetzt zugehört haben, auch am Bildschirm. Das habe ich nämlich vergessen, euch zu begrüßen. Danke fürs Zuhören und danke, Papa. Danke, dass du hilfst, dass die Worte, die du uns geben möchtest, was du uns mitteilen möchtest, dass es in unserem Herzen wirklich übersprudeln wird. Dass wir auftanken in dir, dass wir auftanken durch deine Liebe und dass wir vor allem das weitergeben können, Vater, wie du wirklich bist. Warum du, Jesus, auf die Welt gekommen bist, warum du dich bereit erklärt hast, ans Kreuz zu gehen, warum du deine Liebe so stark fließen lässt, dass wir so jedem Menschen in der Familie, auch im größten Stress und im größten Ärger, in unseren Berufen, im Alltag, in der Gemeinde, überall, wo wir sind, genauso begegnen wie du, Jesus. Diese Augen der Liebe, des Mitfühlens, des Tiefersehens. Danke, Herr, für diesen Segen. Amen.